Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Als Bertrand Russell in Bremen war und keine Spuren hinterließ. Das fanden wir erst jetzt, 53 Jahre nach seinem Tod, heraus. Also, dass er keine Spuren hinterlassen hatte. Außer in Erinnerung zweier Personen, meiner Frau und mir. Als er bei uns eintraf, begrüßten wir einen alten Mann. Schlank, aufrecht und mit vollem weißen Haar, aber doch schon recht fragil. Unser Englisch war gut genug, dass wir verstanden, in dieser Nacht würde auf dem Klappsofa in meinem Arbeitszimmer ein echter Earl übernachten, geadelt von der britischen Königin. Die Treppe hinauf ins Gästezimmer hätte er wahrscheinlich nicht geschafft. Die Treppe hinauf in einem alten Häuschen in einer kleinen Seitenstraße des Bremer Stadtteils Hastedt. Das Häuschen wurde von uns verkauft, als wir in Afrika für ein Projekt namens Art on the Rocks viel eigenes Geld verschwendeten, ohne zu merken, dass es ein Hirngespinst bleiben würde. Auch nach 10 Jahren Leben und Arbeiten im 1980 unabhängig gewordenen Simbabwe hatte ich nicht verstanden, dass Frieden selten mit Unterschriften unter einem Dokument beginnt und schon gar nicht mit großartigen Ideen für ein einheimisches Kulturzentrum am Fuße eines heiligen Berges, vor allem wenn dieser es zulässt, dass dort ehemalige Freiheitskämpfer ihren Frust und ihre Wut in Trümmern und in Flammen hinterlassen. Frieden schaffen ohne Waffen. Zitat: Es kann in Europa nur noch einen Krieg geben, den Atomkrieg. Die in Ost und West angehäuften Waffen werden uns nicht schützen, sondern vernichten, hieß es am 25. Januar 1982 im Berliner Appell des Chemikers und kommunistischen SED-Kritikers Robert Havemann und des evangelischen Pfarrers Rainer Eppelmann. Und weiter, Zitat: Darum, wenn wir leben wollen, fort mit den Waffen. Ganz Europa muss zur atomwaffenfreien Zone werden. Wir schlagen vor, Verhandlungen zwischen den Regierungen der beiden deutschen Staaten über die Entfernung aller Atomwaffen aus Deutschland. Nach 27 Jahren Leben und Arbeiten in Afrika sind wir zurück in Europa. In Afrika hatten wir 1989 durch einen Anruf von Verwandten in Australien erfahren, dass gerade die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten geöffnet werde. Ich hatte in jener Nacht sofort das deutschsprachige Programm der Deutschen Welle eingeschaltet. Dort aber wurde der normale Programmablauf nicht unterbrochen. Ich hörte ein Feature über die Kulturgeschichte von Treppen. Heute höre ich bei allen gesamtdeutschen Sendern fast nur noch einerseits Politikerrufe nach mehr Waffen für die Ukraine und andererseits die eine oder andere Warnung vor einer atomaren Eskalation dieses Konflikts. Bei Fehlen jeden Versuchs deutscher Politik, Frieden zu schaffen ohne Waffen, fiel meiner Frau und mir kürzlich wieder jener alte Mann auf dem Klappsofa meines Arbeitszimmers in unserem Hasteter Häuschen ein, Sir Bertrand Russell, der Begründer der Ostermärsche und des Vietnam-Tribunals zur Anklage der USA als Kriegstreiber. Weshalb hatte sich ein so berühmter Brite darauf eingelassen, in einem Bremer Vorstadthäuschen bei ihm völlig Unbekannten zu übernachten? Und wann war das überhaupt? Ich gucke im Internet nach. Bertrand Russell in Bremen? Nix. Ich frage bei Bremer Archiven nach. Nix. Ich frage bei meiner Frau nach. Na klar war der bei uns, sagt sie. Es lag Schnee und ich war schwanger. Das ist ein guter Anhaltspunkt, denken wir nun beide. Beim Winter muss es sich um jenen 1968-69 gehandelt haben. Und der alte Mann in jener Winternacht war Bertrand Russell. Mit Sicherheit Bertrand Russell? Unsere Tochter zweifelt an unserem Erinnerungsvermögen und irgendwie beginne ich ebenfalls zu zweifeln. Ich war damals Nachrichtenredakteur bei Radio Bremen und da hätte ich nicht die gesamte Presselandschaft mobil gemacht. Doch es lässt sich keine Spur von Bertrand Russell in Bremen entdecken. Aber das Stichwort Vietnam-Tribunal läutet eine Glocke. Dass es ein prominenter Engländer sein würde, der ohne Aufsehen in der Hansestadt übernachten wollte, war uns schon klar gewesen. Wer, weshalb und mit welchem Ziel, hatte man mir nicht erklärt, als ich damals in der Nachrichtenredaktion Radio Bremens den Anruf eines Bekannten erhielt. Der hatte sich Wochen zuvor schon einmal telefonisch gemeldet. Nicht bei mir, sondern in der Programmdirektion. Dort hatte er sich beschwert, dass in den Nachrichten, bis auf eine Ausnahme, bei der Berichterstattung über den Krieg in Vietnam immer vom Vietcong die Rede sei. In Schweden, wo er lebe, sei jedem klar, dass es die Amis seien, die ihren Gegner im Indochina-Krieg verächtlich Vietcong nennen würden. Ihm sei aufgefallen, dass nur in wenigen Nachrichtensendungen der Eigenname der Verteidiger ihrer Heimat verwendet werde, korrekt übersetzt: Nationale Front für die Befreiung Südvietnams. Sein Anruf wurde zu mir durchgestellt. In den Chefetagen des Senders hielt man mich wohl verantwortlich dafür, dass Radio Bremen vielen Hörern als Radio Hanoi galt. Der Chefredakteur, er hieß damals Ulrich Schiller, hatte mich schon zum Intendanten bestellt und mit einem Stapel kopierter Skripte von Nachrichtenredaktionen anderer ARD-Sender erfolgreich nachgewiesen, dass die von Schmidt bei Radio Bremen verantworteten Nachrichtensendungen anderen Auswahl- und Sprachregelungen folgten. Meine Antwort: Da brauchte die ARD ja nur eine einzige Nachrichtenredaktion, kam nicht gut an. Mein Rauswurf drohte. Da war der Anruf des Schweden durchaus hilfreich. Später stellte sich heraus, dass Wulf Trepte zwar in Schweden lebte und sich dort aktiv gegen den Vietnamkrieg engagierte, aber in Norddeutschland aufgewachsen war und, wie ich erst jetzt herausfinde, wohl jemanden für einen konspirativen Job gesucht hatte, der in Bremen helfen und den Mund halten würde. Später haben wir nie darüber geredet. Die Familien hatten sich gegenseitig besucht, in Stockholm und in Bremen. Und dann war meine Familie verschwunden nach Afrika. Und jetzt ist Wulf verschwunden. Hoffentlich nicht dorthin, wo er Bertrand Russell treffen kann. Und der zweite in dieser jetzt von mir unterstellten Konspiration ist es leider seit 2 Jahren. Ich kann beide nicht mehr fragen, weshalb Bertrand Russell in aller Heimlichkeit in Bremen nächtigte. Aber der zweite war ebenfalls einer, mit dem ich in jener Zeit bei Radio Bremen zu tun bekommen hatte. Einar Schleret hatte lange in Tansania gelebt und dort eine Familie gegründet. Sein Tansania-Buch hatte uns zusammengebracht und als ich später aus der Nachrichtenredaktion in den Zeitfunk Radio Bremens wechselte, war ich Redakteur seiner gelegentlichen Afrika-Beiträge. Erst jetzt, nach seinem Tod Und nach meiner Rückkehr aus Afrika lerne ich, dass sich einer einen Namen als Übersetzer von Büchern gemacht hatte, vor allem aus dem Schwedischen ins Deutsche. Die Bücher von Jan Myrdal, eines überzeugten Gegners des amerikanischen Vietnamkrieges. Noch prominenter der Vater, Gunnar Myrdal, wie Bertrand Russell, Nobelpreisträger. Doch Bertrand Russell half seine Prominenz nicht beim USA-Partner Großbritannien, als er Ostermärsche und das Vietnam-Tribunal initiierte. Er hatte sich schon vorher in pazifistischen Organisationen engagiert, setzte sich unter anderem für eine Organisation zur Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern ein. Wegen eines Artikels für eine Zeitschrift dieser Organisation verbüßte er eine Haftstrafe von 6 Monaten. Seine Anstellung am Trinity College hatte er aufgrund seiner politischen Aktivität schon vorher verloren. Ein wichtiges Ereignis für Russell, das sein weiteres Leben bestimmen sollte, war der Abwurf der ersten Atombombe 1945. Das erste Russell-Tribunal, auch unter der Bezeichnung Vietnam War Crimes Tribunal, englisch für Vietnam-Kriegsverbrechen-Tribunal, wurde 1966 ins Leben gerufen. Ziel des Tribunals war die Untersuchung und Dokumentation US-amerikanischer Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg nach 1954. Die internationale Nachfolgekonferenz sollte in Paris stattfinden. Als sie von Charles de Gaulle verboten wurde, war Stockholm im Mai 1967 der Tagungsort. Die US-Regierung, die eingeladen worden war, selbst Beweismaterialien beizusteuern und Mitarbeiterrepräsentanten zu entsenden, verweigerte nicht nur jegliche Zusammenarbeit, inzwischen sind Dokumente bekannt, die eine aggressive Aktivität des amerikanischen Geheimdienstes gegen führende Teilnehmer der Konferenzen belegen, darunter Bertrand Russell selbst, Jean-Paul Sartre und Simon de Bois. Als Ergebnis der ersten Sitzungsperiode wurde befunden, dass die USA des Verbrechens gegen den Frieden, Bruches internationalen Rechts, schuldig seien. Die USA wurden weiterhin für schuldig befunden, ausschließlich zivil genutzte Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und so weiter bombardiert und dabei Splitterbomben gegen die Zivilbevölkerung verwendet zu haben. In der Folge sorgte ein schwedisches Komitee für Vietnam dafür, dass auch die schwedische Regierung unzweideutig gegen die amerikanische Kriegführung Stellung bezog. Und bei meiner Spurensuche, bezogen auf die Übernachtung Bertrand Russells in unserem Bremer Häuschen, die nirgendwo Spuren hinterließ, fand ich in der Historie dieses Svenska Committen för Vietnam, des schwedischen Komitees für Vietnam, einen möglichen Anlass für Russells geheimnisvolle Reise, die ihn von London über Bremen führte. Das schwedische Vietnamkomitee, gegründet 1967, hatte neuen Schwung in die anti-amerikanische Bewegung des Landes gebracht. Schweden nahm offiziell amerikanische Wehrdienstverweigerer auf und an einem der solidarischen Fackelzüge durch Stockholm nahm 1968 Arm in Arm mit dem nordvietnamesischen Botschafter, auch Schwedens Bildungsminister, der spätere Regierungschef Olof Palme teil. 1986 unter bis heute ungeklärten Umständen ermordet. Wichtig zu wissen, wegen Palmes Teilnahme an jenem Fackelzug rief die amerikanische Regierung ihren Botschafter am 8. März 1968 aus Stockholm zurück. Und wichtig auch zu wissen, das so einflussreiche schwedische Komitee für Vietnam wurde von 1968 bis 1971 von Gunnar Myrdal geleitet. Wie mag es dazu gekommen sein? Gunnar Myrdal hatte die Aktivitäten seines Sohnes Jan in diesen Kreisen zuvor eher abgelehnt. War es in jenem Winter 1968-69 zu einem geheimen Treffen zweier Nobelpreisträger gekommen? Der eine übergab den Staffelstab an den anderen. Die Logistik dafür, die Reise eines sehr alten Mannes, der davon ausgehen musste, dass jeder seiner Schritte von amerikafreundlichen Geheimdiensten überwacht wurde, organisiert per Fähren und Eisenbahn mit einer Übernachtung im Häuschen eines Bremer Ehepaars, und ich, der inzwischen ziemlich welterfahrene alte Journalist, hätte verstanden, damals die Klappe zu halten? Als Nachtrag doch noch eine schwedische Spur. Mithilfe von Gastrommler Dieter Lenz und dessen schwedischen Freunden ist es gelungen, Wulf Trepte in Sollentuna ausfindig zu machen. Aus seiner Mail an mich und mit seiner Genehmigung hier sein Kommentar im Wortlaut. Dein Schriftstück zu Bertrand Russell habe ich mit einer Portion Nostalgie gelesen. Der Vietnamkrieg ist nun schon lange vorbei, aber das Herz schlägt noch immer auf der linken Seite. Seitdem haben wir viele Kriege miterlebt. Irak, Afghanistan, Libyen, überall, wo die USA wieder eine führende Rolle gespielt haben. Und jetzt sind wir alle in diesem furchtbaren Ukraine-Krieg gefangen, wo man wieder neue Prioritäten setzen muss, nach dem Motto: Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Dieser Krieg in der Ukraine hat übrigens vieles gemeinsam mit der Israel-Palästina-Situation. Dort wird einem Volk auch der Lebensraum konfisziert und kolonisiert. Bloß mit dem großen Unterschied, dass die Weltführer nicht in Ramallah vor der Residenz von Abbas Schlange stehen, um dem palästinensischen Volk Milliardenhilfen und Waffen anzubieten in ihrem Kampf um Freiheit. Wusstest du übrigens, dass Schweden das erste Land der EU war, welches Palästina diplomatisch anerkannt hat? Die diplomatische Anerkennung Palästinas erfolgte im Oktober 2014 und hat damals viel Staub aufgewirbelt. Die damalige Außenministerin Margot Wallström wurde 2016 sogar zur Persona non grata in Israel erklärt, aufgrund einiger kritischer Äußerungen. Jede, auch noch so berechtigte Kritik an Israel, wird ohnehin stets von Israel als antisemitisch abgefertigt.